Ja, wir bleiben einfach in dieser Haltung der Gegenwart Gottes. Er ist hier. Er redet. Er berührt uns. Und wir strecken uns aus zu ihm und beten ihn an. Und wenn wir aus seinem Wort lesen oder wenn wir sein Wort hören, dann soll es uns berühren und verändern. Ich habe heute ein Plädoyer an unsere Herzen, uns Gott ganz hinzugeben, nichts mehr zurückzuhalten. Und man könnte das, was ich euch mitteilen möchte, überschreiben mit Nachdenken über die ewige Kraft Gottes. In der vergangenen Woche hatte ich so verschiedene Gespräche und Impulse und habe irgendwie den roten Faden gesehen durch das alles hindurch und habe gesehen, es geht wirklich darum, über Gott nachzudenken. Das, was mir Gutes widerfährt, nicht zu sehr zu selbstverständlich zu beurteilen, sondern zu sehen, es könnte auch anders sein, aber da ist ein lebendiger Gott und der sorgt und der kümmert sich und er ist reich für mich und er liebt mich. Er hat Versöhnung geschenkt und Frieden. Das ist nicht selbstverständlich. Es könnte anders sein. Außerdem wurde mir bewusst, dass sich Gott ständig äußert, dass er nicht schweigt. Er ist ein redender Gott. Er macht sich bemerkbar durch viele Dinge. Und es ist gut, die Ohren zu spitzen und darauf zu achten und sich auszustrecken, um etwas davon mitzubekommen. In Römer 1, Vers 19 und 20 lesen wir, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, er ist unsichtbar, ja, aber sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das ist also eine Verantwortung, die wir als Menschen haben, auf diesen unsichtbaren Gott zu achten, indem wir seine Werke anschauen und sagen, ja, das ist genial. Die Natur, die uns umgibt, einschließlich wir selber, sind wunderbar gemacht. Wissenschaftler und Forscher sind erstaunt, teilweise sogar ehrfürchtig, weil sie sehen, dass es immer noch mehr zu entdecken gibt. Die Menschheit ist noch lange nicht an dem Punkt angekommen, wo sie sagen könnte, jetzt wissen wir alles. Und viele Menschen brennen drauf, noch mehr zu erforschen in der Natur und Hintergründe, das Verhalten der Tiere zu studieren oder das Universum auszumessen, wie groß es ist. Da sind so viele Fragen offen und im ganz Kleinen sind ganz viele Fragen offen. Wie funktioniert zum Beispiel Ehe? Ein großes Problem für die gesamte Menschheit, durch alle Generationen hindurch, immer wieder neu. Wie viele Beratungen gibt es? Wie viele Thesen? Wie viele Bücher wurden darüber geschrieben? Einfach weil so vieles rätselhaft ist für uns. Weil wir vieles noch nicht entdeckt haben von den Wundern Gottes. Wir können ihn wahrnehmen. Immer wenn wir es aufblitzen sehen, wenn es durchschimmert, dass da ein genialer Schöpfer hintersteht, dann merken wir, ja, Gott ist größer. Er ist größer als meine Gedanken. Er ist größer als mein Denkvermögen. Ich kann das nicht denken, was er geschaffen hat. Menschen versuchen es zu imitieren, ja. Und es kommt meistens irgendeine Katastrophe dabei raus. Meistens läuft das dann schief. Wir können also Gott hören und sehen in seinen Werken. Und interessant ist, dass selbst in dieser gefallenen Schöpfung, ja, also die ganze Schöpfung ist gefallen und hat das Zeichen der Sünde in sich und des Todes, trotzdem können wir seine Gottes Genialität darin erkennen. Wir wissen, wenn wir uns die Jahreszeiten angucken, diesen Zyklus des Sterbens und Wiederaufwachens, oder wenn wir bestimmte Abläufe in der Tierwelt anschauen, da gibt es Schmarotzer auf jeder Ebene im Mikrobereich, aber auch bei den großen Tieren. Unter Menschen gibt es auch Schmarotzer. Ja, die saugen andere einfach aus. In der Pflanzenwelt, ja. Auf Kosten anderer. Und das ist gefallene Schöpfung. Da werden Arten ausgerottet. Und es ist dieser Geruch des Todes in der ganzen Schöpfung zu spüren. Und trotzdem erkennen wir Gottes Handschrift in der Schöpfung als solcher. So stark ist seine Kraft, seine ewige Kraft, dass wir in dieser gefallenen Schöpfung immer noch seine Handschrift erkennen können. Da lesen wir in Römer 8, 20 bis 22, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Also wir haben eine Ahnung davon, wenn wir Jesus kennengelernt haben, der aus den Toten auferstanden ist, dass Gott Herr ist über diesen Tod, dass er ihn überwunden hat und dass die Schöpfung gerettet werden wird, genauso wie wir. So, wir haben diese Hoffnung und diese Zuversicht, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, in welchen Gerechtigkeit wohnt. So ist also die Schöpfung ein ganz wichtiger Aspekt oder ein ganz wichtiges Mittel, um einen Aspekt Gottes kennenzulernen, ja, um etwas von seinem Wesen, von seiner Göttlichkeit, von seiner Kraft, von seiner ewigen Kraft, wie es im Römerbrief steht, kennenzulernen. Und wir haben keine Entschuldigung, wenn wir sagen, das sehe ich nicht. Weil in der Schlachter 2000, da heißt dieser Vers, den ich vorhin vorgelesen habe, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Wir sollten darüber nachdenken. Und wenn uns der Zweifel packt und wenn uns irgendwas schief läuft und wenn es uns schlecht geht, dann kommen ja die Zweifel. Dann sollten wir nachdenken. Nachdenken über die Größe Gottes und wer er ist und wie er ist und dass er da drüber steht und dass alles einen Sinn macht. Nachdenken über seine Möglichkeiten, mich rauszuholen aus Schwierigkeiten, mich zu heilen. Nachdenken über sein Evangelium, nachdenken über sein Herz, dass er es gut mit mir meint, dass er mich liebt. Und da hat er nämlich sich bezeugt noch über eine ganz andere Sache. Er hat, nachdem er diese wunderbare Schöpfung uns vor Augen gestellt hat, hat er auch ein Volk erwählt, das Volk Israel. Aus allen Menschen hat er sich ein Volk herausgerufen, aus Ägypten herausgerufen und hat an diesem Volk ein Beispiel gegeben, ein unglaubliches Beispiel dafür, wie sein Herz tickt, wie er liebt, wie stark er liebt. Also das Volk Israel ist ein Beispiel. Er hat es an diesem Volk deutlich gemacht, wie er mit Menschen auch im ganz Allgemeinen umgeht und wie Menschen ihm am Herzen liegen. Im Römer 11, Vers 15, nur mal um einen der vielen Stellen rauszulesen, in dem ganzen Kapitel 11 wird es beschrieben, da heißt es, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Gott hat also ein Volk genommen und hat, weil sie versagt haben, sie vorübergehend verworfen. Und diese Zeit, in der sie weg waren von Gott, genutzt, um weitere Völker hinzuzurufen, um das Volk Gottes vollständig zu machen, und hat sie dann und wird sie dann annehmen als aus den Toten herausgerufen zum Leben, neu erweckt. Also die Erwählung oder die Errettung Israels wird sein wie eine Totenauferstehung. Wir werden das noch mit unseren Augen sehen. Es ist ein Aspekt Gottes, den er uns in der Schöpfung so nicht zeigen konnte, aber an seinem Volk und an uns gezeigt hat, an Jesus Christus gezeigt hat, der Aspekt der Gnade. Und wenn ich über diese Dinge nachdenke, sollte mich das eigentlich aus Zweifeln herausreißen. Sollte mich eigentlich wirklich rausreißen aus Depression, aus Verzweiflung, aus Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Sollte mir eine Perspektive geben für mein Leben. Diese Gnade ist es, die uns erreicht an einem Punkt, wo wir nicht mehr erreichbar für irgendetwas anderes sind. Kein Appell kann uns aus dieser Position rausholen, der Verlorenheit. Kein Appell, kein komm, das schaffst du oder du musst das oder keine Erpressung, kein Druck, kein gutes Zureden rettet uns. Nur die Gnade Gottes. Amen. Und an dem Punkt, als Paulus das den Römern beschreibt, dann fehlen ihm die weiteren Worte. Er sagt dann nur noch in Römer 11, 33 bis 36, ist ein einziger Ausruf der Anbetung. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Frage ist jetzt an uns, denken wir über Gott nach? Oder läuft der Tag, die Woche einfach so von Pflicht zu Pflicht, von Vergnügen zu Vergnügen im Wechsel? Und wir werden gelebt? Oder setzen wir uns auch mal hin und zwingen uns, wirklich nachzudenken mit Hilfe seines Wortes. Das hilft uns sehr dabei, nachzudenken über die Größe und Stärke Gottes, die uns hilft, unser Leben hier zu meistern. Und berührt mich das noch? Ich meine, es gab ja wohl in jedem von uns mal diesen Tag, an dem uns Gott berührt hat. Sonst säßen wir nicht hier. Berührt es uns das immer noch? Oder haben wir uns dran gewöhnt? Bewahrt mich die Erkenntnis über Gott immer noch vor Zweifeln, vor Murren, vor dem Gnatzigsein? Kommt der Dank noch mit Begeisterung über meine Lippen? Oder sind's auswendig gelernte Wiederholungen, wenn ich die Lieder singe? Lässt's mein Herz kalt inzwischen? Man kann sich selber nicht begeistern. Ja, man kann sich nicht pushen in echte Anbetung. Aber eins können wir tun, wir können über Gott nachdenken. Das haben wir in der Hand. Und wenn wir das anfangen, dann kommt die Begeisterung. Wenn wir uns dafür öffnen, wenn wir Gott wahrnehmen in dem Gemachten, wenn wir seine Schöpfung anschauen, wenn wir seinen Weg mit dem Volk Israel, wenn wir seinen Weg mit der Menschheit anschauen, wenn wir nachdenken über die Gnade, dass ich es gar nicht verdient habe, gerettet zu werden. Ich habe nichts dazu beigetragen. Wenn ich darüber nachdenke, dann kommt die Betroffenheit. Ich sollte mal wieder nachdenken. Und wisst ihr, was das größte Problem des Volkes Israel war, als Gott sie erwählt hat, aus Ägypten rausgerufen hat? Ich meine, die waren Sklaven da, das war nicht schön. Aber sie kannten ihr Umfeld und es war ihr gewohntes Leben, ja. Viele waren in dieser Sklaverei geboren. Immerhin war das Volk 400 Jahre, etwas mehr als 400 Jahre in Ägypten. Und Gott hat gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ich hatte mit Abraham eigentlich einen Bund gemacht und ich rufe die da jetzt raus. Das konnten sie erst nicht glauben, ja. Das war zu fantastisch. Das war eine schwierige Geburt, wie man so schön sagt, bis sie endlich auf Mose und Aaron hörten. Davon abgesehen, dass ja der Pharao das gar nicht einsah. Wer kennt diese Geschichte nicht? Gibt es jemand, der die Geschichte des Auszugs aus Ägypten nicht kennt? Hier? Kennen alle. Gut. Es war ja nicht so, dass das Volk Israel keine Wunder sah. Es heißt ja von ihnen, dass sie murrten, dass sie ungläubig waren, dass Gott ihnen keine Ruhe, sie nicht in die Ruhe eingehen lassen konnte. Sie lesen wir im Hebräerbrief, weil sie nicht glaubten. Aber was war denn ihr Problem? Warum glaubten sie nicht? Sie sahen doch Wunder. Sie sahen doch. Das Rausholen aus Ägypten war ja ein einziges Wunder. Was da passierte, diese Plagen und dass sie verschont blieben, das war ein Wunder. Das war nur Wunder, jeden Tag. Wie kann man da nicht glauben? Das ist doch seltsam. Jeder Tag in der Wüste, selbst in diesen 40 Jahren, die nicht hätten sein müssen. Aber jeder dieser Tage war ein Wunder, weil da gab es keine Siedlungen. Die waren da ganz allein. Die konnten nicht irgendwo einkaufen gehen. Wenn das Essen nicht vom Himmel gefallen wäre, und es fiel vom Himmel, wären sie verhungert. Vielen Dank, Engelbert. Dankeschön. Genauso mit dem Trinken. Das kam aus dem Felsen raus, ja. Das kam nicht immer geflossen, sondern das kam plötzlich geflossen, als sie es gar nicht erwartet haben. Dann jeden Morgen haben sie sich Kleider angezogen, die 40 Jahre lang keine Löcher bekamen. Wie geht denn sowas? In so einem, bei so einem Lebensstil, nicht in Häusern, in Festen, ja. Kein gepflegter Alltag, sondern ziemlich, ja. Die Schuhe, die sind nicht kaputt gegangen, 40 Jahre lang. Also ich stehe jetzt 60 Jahre in meinen Schuhen und ich muss sagen, ich habe schon viele Paar Schuhe gehabt und sind schon viele kaputt gegangen. Aber Gott hatte ihnen gesagt, solange wie sie da durchwandern, es wird nichts verrotten an ihnen, sondern sie haben seinen Segen, obwohl sie ungehorsam waren, obwohl sie murrten, obwohl sie ungläubig waren. Aber was war ihr Problem? Sie hatten zu essen, sie hatten zu trinken, sie hatten Kleidung, sie hatten ihre Familie um sich herum, sie hatten keinen Krieg in diesen Jahren, weil da war keiner in der Wüste. Was war ihr Problem? Was ist unser Problem, wenn wir anfangen zu zweifeln und zu murren und unzufrieden zu werden? Was ist da unser Problem? Das Volk Israel hatte sogar am Tag eine Wolkensäule, die mitging, Schatten. Ich kann mir vorstellen, in der Wüste ist es heiß. Die hatten in der Nacht eine Feuersäule, sie hatten Licht, sie wussten, wo es lang geht und sie fühlten sich mit Sicherheit nicht allein. Sie sahen vor Augen das Wunder Gottes, übernatürliche Erscheinungen. Was war ihr Problem? Und mir wurde bewusst, es gibt noch ein ganz anderes Problem als Probleme. Es gibt nämlich das Problem, dass es uns gut geht und wir Gott vergessen. Dass alles stimmt und wir vergessen Gott, weil alles stimmt. Weil es bequem ist, weil es uns gut geht, weil wir alles haben. Und da ist in uns dieser natürliche Mensch, und das Volk Israel war ganz dieser natürliche Mensch, der nicht aus Gott geboren war, ohne den Heiligen Geist. Und dieser natürliche Mensch sucht dann, wenn alles da ist, wenn alles gut ist, was jetzt nicht stimmen könnte. Wo man vielleicht unzufrieden sein könnte. Sie haben dann dem Fleisch nachgetrauert, was sie nicht essen konnten da, weil sie ja nur Manna hatten. Das kam irgendwie wie Schnee oder Tau vom Himmel gefallen. Schmeckte gut, konnte man vielleicht auch verschieden zubereiten, aber war kein Fleisch. Und Fleisch waren sie ja von Ägypten doch irgendwie gewohnt. Also gab ihnen Gott Fleisch. Die Vögel kamen angeflogen und flatterten ihnen in ihr Lager rein, wie auch immer das passiert ist. Unglaublich, ja. So, sie konnten schlachten und essen. Und am Anfang war das sicher ganz begeisternd und auch das wurde langweilig. Und diese Langeweile, ich glaube, die ist gefährlich, die ist wirklich gefährlich. Langeweile über all das Gute, mit dem uns Gott segnet. Wir kennen es ja auch sicherlich von unseren Kindern. Wenn es ihnen nur richtig gut geht, dann kommt trotzdem mal die Langeweile und sie sagen, ich will aber das und ich will aber jenes. Und dann findet der Mensch irgendetwas, was er nicht hat und was er doch haben will. So sind wir. Und sie dachten nicht mehr, und das war ihr Problem, sie dachten nicht mehr darüber nach, was für unglaubliche Wunder Gott an ihnen getan hat. wie unfassbar er sich bewiesen hat an ihnen, wie er sein Volk berufen hat, rausgerufen hat und ihnen ganz physisch gezeigt hat, ich bin der allmächtige Gott, der alles kann und ihr seid meine Geliebten, ihr seid mein geliebtes Volk. Das hat er ihnen so deutlich gezeigt. Und sie haben es vergessen. Sie haben es einfach vergessen. Es ist ein Beispiel für alle Menschen. Es ist als Beispiel aufgeschrieben, damit wir im Besonderen, aber alle Menschen eigentlich sehen können, wie Gott ist, wie er ist. Ich würde euch gerne noch ein Beispiel erzählen von der Familie, die wir vor Jahren kennengelernt haben. Das war eine Familie, die hatten alles. Die hatten zwei Teenager-Töchter. Die hatten ein wunderschönes Haus, so ein modernes Holzhaus mit unglaublich gemütlichem Flair. Da fanden immer wöchentliche Hauskirchentreffen statt. Das waren liebe Geschwister, die haben gern von ihrem Reichtum abgegeben, die haben geteilt. Die haben einen Lebensstil des Glaubens geführt. Richtig ermutigend. Eines Tages passierte etwas Bemerkenswertes in ihrem Leben. Es war Samstagabend und die Eltern waren beide bei Freunden und die beiden Teenager waren irgendwie auf einer Party. Die waren also alle aus dem Haus und das Haus stand leer. Und in ihrer Abwesenheit fing das Kabel von der Kaffeemaschine an zu schmoren. Und letztendlich brannte das ganze wunderschöne Holzhaus ab. Es ist wirklich passiert, wir kennen die Leute, ne? Und als die Nachbarn die Feuerwehr riefen, konnten die nichts mehr ausrichten. Die mussten das quasi kontrolliert abbrennen lassen. Sie konnten das Haus nicht mehr retten. Es war schon zu weit. Und dann kamen Eltern und Töchter wieder nach Hause und es gab dieses Zuhause nicht mehr. Es war also ein riesiger Schock. Sie standen vor einem Haufen verkohlter Sachen. Es gab nichts mehr. Nicht mal die Familienfotos gab es noch. Es war alles verbrannt. Also das geht schon an die Substanz. Da, stell dir das vor. Stell dir vor, dir passiert sowas. Und du hast eigentlich nichts, wo du sagen kannst, ja, das geschieht mir recht, ich habe auch richtig gesündigt oder da lief irgendwas ganz schief, ja. Stell dir vor, da ist nichts sowas, sondern alles ist in Ordnung gewesen. Und du kommst nach Hause und da gibt's kein Zuhause. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die uns Ähnliches beschreibt. Das ist das Leben von Hiob. Ihm wird alles genommen. Er hat dann auch keine Kinder mehr. Seine Frau versteht ihn nicht mehr oder läuft weg, weiß ich nicht. Er hat seine Gesundheit verloren. Ja, die wurde auch angegriffen. Und seine Freunde haben ihn nicht mehr verstanden. So, er hat in gewisser Weise auch seine Freunde verloren. Also gemessen an solchen Geschehnissen geht's uns sehr gut. Geht's uns sehr gut, auch wenn wir Verluste zu verzeichnen haben. Aber diese Geschichte von Hiob oder die Geschichte von unseren Freunden, das ist schon eine andere Nummer, ja. Oder auch unsere Freunde aus Afghanistan, das sage ich jetzt mal so ganz direkt, haben alles hinter sich gelassen, müssen hier ganz neu anfangen. Ich habe schon mal versucht, mir das irgendwie vorzustellen, wie das ist, wenn deine ganze Familie weg ist, wenn dann alles, was du was vertraut war in deinem Leben, ist weg und du bist in einem ganz fremden Land, fremde Menschen, fremde Sprache, du verstehst gar nichts erstmal, ganz neu anfangen und du hast aber eigentlich schon die Hälfte deines Lebens gelebt oder ein Drittel. Das ist hart. Und wenn man da nicht gegründet ist in Gott, wenn man da nicht seinen Halt in ihm hat, dann kann man schon durchdrehen. Wir wollen das nicht. Wir wollen nichts verlieren. Aber sind wir auch dankbar für das, was wir haben? Ich weiß, es ist irgendwie komisch, dass ich das jetzt hier so betone, ja, mit dem Dankbarsein. Aber wir könnten so viel mehr Freude haben, wenn wir dankbarer wären, wenn wir das, was wir haben, sehen würden, wenn wir sehen würden, wie gut Gott ist. Wir könnten so viel Freude haben. Was ich ganz bemerkenswert fand, war, dass, also Hiob sagte ja, Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. So, das ist uns ein großes Vorbild gewesen immer. Und dieser Familienvater, von dem ich erzählt habe, der ließ es nicht zu, sich der Verzweiflung hinzugeben. Und er hat also seine Familie noch an dem Abend vor Ort ermutigt, weiter auf Gott zu vertrauen und zu warten, wie Jesus ihnen helfen würde. Und er hat die Freunde verständigt, was passiert ist. Und natürlich konnten sie gleich bei Freunden übernachten. Aber mehr noch, er hat ein Schild in den Tagen darauf an diesen Aschehaufen gestellt und da drauf geschrieben mit großen Buchstaben, aus Römer 8, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. So, das war sein Widerstand. Ja, das war dieser Widerstand, den er beschlossen hat, damit alle Nachbarn sehen, das ist ihre Position. Es gibt ja immer die, die dann eine gewisse Häme haben oder die sagen, wie kann denn Gott sowas zulassen? Die waren doch gläubige Leute und so. Ja, diese Gedanken kommen. Und dann passierte das Unglaubliche. Von allen Seiten bekamen diese Leute Hilfe. Sie haben nicht nur von ihrer Hauskirche, sondern auch von anderen Nachbarn und Freunden. Sie haben sowohl Wohnung bekommen als auch Kleidung. Sie hatten ja gar nichts mehr. Sie hatten wichtige Papiere waren weg, ja, das musste alles neu beantragt werden auf den Ämtern und so weiter, alles verbrannt. Und dann haben sie also in jeder Hinsicht Hilfe bekommen. Sie durften die ersten Wochen jeden Tag bei irgendjemand Mittag essen. Und sie haben also der Leib Christi kam richtig auf Touren. Das muss man sich vorstellen, dass diese Gemeinschaft, die wurde auf einmal wachgerüttelt und wurde aktiv. Und da kamen Gaben zum Vorschein, da wusste man vorher nicht von. Und mit einem Mal wurde etwas sichtbar, was nie sichtbar geworden wäre, wenn dieses Drama nicht passiert wäre. Es ist hart, wenn sowas passiert. Aber wenn du mit Gott gehst, weißt du, dass alle Dinge zum Besten dienen, wenn du ihn liebst. Und dann liebst du ihn, wenn du das merkst. Also diese Erfahrung war eine ganz besondere, die sie dann gemacht haben. Und ihr könnt euch vorstellen, Satan tobt, wenn er die Leute nicht entmutigen kann, so wie er das gerne wollte. Es ärgert ihn. Aber wir machen ihm die Freude nicht. Wir lassen uns nicht entmutigen. was auch passiert. Und wenn eine Grippewelle durch unsere Reihen geht, was auch passiert, wir lassen uns nicht entmutigen. Wir wissen, Gott ist gut. Er ist mächtig, seine Kraft ist ewig. Und wir halten daran fest und wir denken da täglich drüber nach. So, Gott muss nicht mir wieder mal einen Verlust zumuten, damit ich das wieder lerne oder so. Er muss das nicht tun. Er tut es hin und wieder. Ich werde nicht dankbar dadurch, dass ich mich vergleiche mit anderen. Nein, ich werde dankbar dann, wenn ich Gott anschaue, wenn ich über Gott nachdenke. Wir haben am Donnerstag im Hauskreis gelesen, aus Matthäus 3, 6, Vers 33, dass wir uns, also da steht ja, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, alles andere wird euch zufallen. Und in dem Zuge da steht auch, dass man sich nicht sorgen soll um den morgigen Tag, dass man überhaupt sich nicht sorgen soll. Es gibt dann auch noch diesen Bibelvers, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und mir wurde bewusst so im Nachhinein, dass wenn ich mich der Sorge entsage, wenn ich die Sorge nicht zulasse in meinem Leben, ist es demütigend. Ja, weil Sorge ist auch so ein Stück selber in die Hand nehmen. Ich kümmere mich, aber eben auf eine eigenwillige Art und vor allen Dingen auch mit so einem Beigeschmack von Furcht. Ja, das ist da auch mit drin in der Sorge, in dieser nicht Fürsorge, sondern diese Sorge, es könnte schief gehen, ich muss vorsorgen, ich muss mich absichern. Und allzu schnell, wir sind alle so geprägt hier in unserer Gesellschaft, weil man kann sich hier gut absichern. Ja, zumindest wird einem das so suggeriert. Du kannst für alles Vorsorge treffen. Du kannst dein Leben gut einpolstern, ja, finanziell oder auch äußerlich. Durch viele Dinge können wir uns absichern für den Fall der Fälle. Und wir wissen doch alle im Innersten unseres Herzens, eigentlich können wir es nicht. Eigentlich ist unser Leben doch von Gott abhängig. Aber indem, dass man sich so absichert, vergisst man manchmal ganz schnell, wer Gott ist und wer er für mich sein möchte. Und dann ist es gut, darüber nachzudenken. Demütig zu sein und die Sorge Gott abzugeben. Das ist ich glaube, in diesem Zusammenhang steht es auch im Petrusbrief oder eben alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und da heißt es dann auch, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Das steht da im Zusammenhang. Das hängt auch zusammen. Nicht zu sorgen ist eine Form von Demut. Und die sollten wir haben. Kindliches Vertrauen. Das habe ich dann, wenn ich Gott anschaue, wenn ich über ihn nachdenke, dann wächst mir Vertrauen. Das geht nicht anders. Wenn ich mir die Zeit nehme, um über Gott nachzudenken, wie er ist, wächst mir Vertrauen. Und in Jesus haben wir, wie soll ich sagen, die Unterschrift Gottes, ja, unter den Vertrag. Jesus ist die sichtbar gewordene Zusage Gottes. In Jesus wird uns garantiert, wenn wir an ihn glauben, werden wir gerettet. Wer seinen Namen anruft, wird gerettet. Und der Segen ist dann für uns. Zum Schluss möchte ich einfach noch mal sagen, das Drehbuch meines Lebens schreibt immer noch Gott. Das muss ich wirklich im Auge behalten. Das schreibe ich nicht selber. Und wenn es ein Drama ist, dann ist es ein Drama. Und wenn es eine Komödie ist, ist es eine Komödie. Und wenn es ein Thriller ist, dann ist es eben das. Aber das ist so. Wir sind unterschiedlich und jeder geht durch unterschiedliche Dinge hindurch. Und die sind nicht leicht. Das hat Jesus nie gesagt, dass es leicht ist. Aber durch was wir auch durchgehen, das Drehbuch hat Gott in der Hand. Und am Ende ist es eine Geschichte, die wird in Ewigkeit erzählt werden, weil er schreibt mit uns Geschichte. Die wird in Ewigkeit erzählt werden, weil sie gut ist. Diese Geschichte ist eine gute Geschichte. Deshalb fürchten wir uns nicht. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du dieses Siegel Gottes bist, was uns gegeben ist, damit wir Sicherheit und Klarheit haben über Gottes Herz, über sein Wesen, über seinen Willen. Jesus, du hast uns das Angesicht Gottes gezeigt. Und ich danke dir, Vater, dass wir in dir geborgen sind und sicher sind. Danke, dass du für uns bist. Wer könnte gegen uns sein? Danke, dass du die Ewigkeit für uns zubereitet hast. Danke, dass du uns reingenommen hast in dein ewiges Reich und dass wir zu dir gehören. Danke, Vater, dass du es gut mit uns meinst. Und wenn die Umstände schwierig sind, Herr, wir halten fest an dir. Wir lassen uns nicht entmutigen. Dank sei dir, Preis und Ehre. Amen.